Hallo und herzlich willkommen heute zu unserem heutigen International Bible Training im ICB. Wir machen wieder weiter mit unserer Lehrreihe zum Thema Mitarbeiter- und Leiterschulung und zwar mit dem Fokus auf Leiten und Charakter. Schön, dass du heute dabei bist und wie wir ja schon gehört haben, in den vorherigen Schulungen haben wir ja verstanden, dass Mitarbeiter und Leiter ein Geschenk von Jesus Christus sind und zwar für die Gemeinde. Daher berufen sich Mitarbeiter und Leiter nicht selbst, sondern sie werden von Jesus Christus in den Dienst berufen. Und da wir so dankbar sind, dass der Herr uns zu seiner Ehre gebraucht, möchte ich euch jetzt alle, auch die, die hier sitzen und die zugeschaltet sind, recht herzlich einladen, mit mir zu beten und einmal in die Stille zu gehen. Mein geliebter Vater, ich danke dir von Herzen, dass du mir deinen Heiligen Geist gegeben hast, dass du ihn mir geschenkt hast, Herr. Dadurch bist du so nah und ich bin stets so nah bei dir. Bitte führe mich auch heute, Herr. Zeige mir deinen Willen. Gebe mir ausdauernde Disziplin, mich vollkommen auf dich zu konzentrieren und deiner Bestimmung für mich zu folgen. Du hast mich bei meinem Namen gerufen. Ich bin vollkommen dein. Gebrauche mich heute zu deiner Ehre und segne dieses International Bible Training mit deiner Weisheit her. In Jesu Namen. Amen. Danke, dass du heute zugeschaltet hast. Danke, dass ihr alle da seid. Und falls du noch nie dabei warst, falls das heute das allererste Mal ist, dass du bei einem International Bible Training zuhörst, dann lass mich das noch mal ein bisschen einführen. Und zwar geht es hier in dieser Trainingsreihe speziell um das Thema Leiten und Charakter und wir beziehen uns auf den ersten Brief, Timotheus Kapitel 3, Verse 1 bis 13. Denn in diesem Brief spricht Paulus und er schreibt zu Timotheus und er sagt, alle Voraussetzungen, die ein Leiter und ein Aufseherdienst entsprechend haben sollte. Und wenn wir uns nochmal in das Kapitel 3 hineinlesen, dann möchte ich gerne Folgendes nochmal referieren. Und zwar sehe ich in meiner Elberfelder Übersetzung Folgendes geschrieben, das Wort ist gewiss. Wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Der Aufseher nun muss untadelig sein. Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfrei, lehrfähig, kein Trinker, kein Schläger, sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wenn aber jemand im eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Wir haben schon viel über diesen Text gesprochen und auch sehr viel gehört. Und ich bedanke mich auch nochmal bei meinen Schwestern und Brüdern, nämlich Yasuo Winston, Pastor Mario selbst, Joanna und Romesh, denn wir alle haben doch bereits darüber gesprochen, was diese Themen ausmachen und so haben wir gehört über Themen wie Berufung zur Leitung, Leiten mit Freude, dass es wichtig ist, auch Charisma zu haben und Charakter und vor allen Dingen auch in den letzten Zeiten, dass es wichtig ist, nicht geldliebend zu sein. Worüber möchte ich mich heute nochmal konzentrieren? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass klar herüberkommt, dass alle diese Vorträge eins gemein hatten. Und zwar geht es letztendlich darum, dass für Gott es wesentlich wichtiger ist, dass du persönliche Integrität hast. Wenn du einen Vorsteher oder einen Leiterdienst inne hast, dann geht es Gott nicht darum, ob du Status hast oder Bildung oder eine besonders tolle Ausstrahlung. Es geht ihm letztendlich nur darum, um deine persönliche Integrität, um deinen Charakter. Und um das ganz klar zu sagen, wir haben ja gehört, dass Jesus Leiter und Mitarbeiter in den Dienst beruft. Wir werden also nicht selbst berufen und wir setzen uns da auch nicht selber hinein. Aber was mir nochmal ganz wichtig ist, ist nochmal zu betonen, die Leiter in einer Gemeinde stellen keineswegs eine geistliche Elite dar. Und was für mich auch nochmal wichtig ist, das sind keine besseren Christen. Was mir ganz auf dem Herzen liegt, ist eher zu sagen, wir sind alle Jesus Jünger. Und wir sind alle aufgerufen, am Gemeindeaufbau und am Gemeindeausbau daran teilzuhaben. Und die, die zur Leitung in den Dienst berufen sind, sind vor allen Dingen jene, die die Frucht des Geistes zeigen. Und auch hier nochmal, ich weiß, ich habe da in meinem ersten Vortrag auch drüber gesprochen, was ist die Frucht des Geistes? Hier möchte ich gerne nochmal auf den Brief an die Galater, Kapitel 5, Verse 22 bis 23 eingehen. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Letzteres können wir auch übersetzen mit Selbstbeherrschung. Wir haben ja jetzt schon sehr viel über diese Qualifikation für einen Leiter gehört. Worauf möchte ich heute eingehen? Mein Thema ist heute der Passus kein Schläger. Und hier ganz speziell mit dem Fokus Leiten ohne Manipulation und Angst. Und bevor es jetzt richtig losgeht, lass uns nochmal einige Begrifflichkeiten klären. Was heißt eigentlich Manipulation? Wenn man die lateinische Übersetzung heranzieht, dann sprechen wir, oder übersetzt heißt es, eine Hand voll haben oder etwas in der Hand haben. Letztendlich bezeichnen wir unter Manipulation eine Form der Einflussnahme, bei der Personen ohne ihr Wissen und auch gegen ihren Willen beeinflusst werden, um ein Verhalten oder auch eine Meinung zu gestalten, die in eine ganz bestimmte Richtung gelenkt werden soll, aber das definitiv nicht die Meinung und den Willen darstellt von demjenigen, der beeinflusst wird und in dem Sinne manipuliert wird. Wie kann man sich das vorstellen? Da gibt es Methoden der Täuschung, der Irreführung oder das Ausnutzen von Informationen. All das, um letztendlich deine Entscheidungsfreiheit zu untergraben und ja, Dinge zu tun, die du eigentlich nicht willst oder nicht kannst. Was mir ganz wichtig ist, nimmt mal eins mit jetzt für den folgenden Vortrag. Manipulation ist definitiv kein positiv besetzter Begriff und auch definitiv kein positiv besetztes Verhalten. Kommen wir zum Thema Angst. Wenn wir da im Internet recherchieren, was können wir da lesen zum Thema Angst? Angst oder auch Furcht sind Emotionen, die bei einer Bedrohung oder auch nur die bloße Darstellung, dass es zu einer Bedrohung kommen könnte, in dem Sinne zu einer Furcht hochkommen bei den Menschen. Es tritt etwas auf, wo du dich letztendlich sehr befremdlich fühlst, sehr beklemmend. Und die Person, die diese Angst ausführt, da möchtest du eigentlich nur von weglaufen, weil diese Person stellt eine Bedrohung für dich dar. Man sagt, Angst ist etwas, was wir innerlich spüren, während Furcht etwas von außen auf uns oder mit uns gemacht wird. Und bitte für den Vortrag einfach Folgendes mitnehmen. Angst kann als ein unangenehmer, emotionaler Zustand verstanden werden. Und wie ich schon bereits gesagt habe, es ist etwas, was eine Situation um dich herum schafft und etwas, was du innerlich fühlst, wo du einfach nur raus weglaufen möchtest. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, ich habe jetzt verstanden, wir reden heute über Leiten und Charakter. Ich habe schon sehr viel gehört in den vorherigen Trainingssessions. Ich weiß jetzt, was Manipulation und Angst ist und ich habe verstanden, dass heute über das Thema Leiten ohne Manipulation gesprochen werden soll, mit dem Fokus aus dem Timotheusbrief kein Schläger. Jetzt fragst du dich vielleicht auch, naja, wo sehe ich denn in der Bibel, wo mit diesen Stilmitteln der Manipulation und der Angst eigentlich geführt wird? Und wenn du selber Leiter bist oder im Dienst einer Gemeinde, was kann ich jetzt davon mitnehmen? Hier fällt mir das erste Buch Samuel aus dem Alten Testament ein, denn es erzählt die Geschichte um den Propheten Samuel, um den König Saul und um David. Alle führen das Volk Israel in einer ganz unterschiedlichen Weise, aber sie verbinden aus unterschiedlichen Stämmen letztendlich das vereinte Königreich. Und wir sehen in ihren Handlungen, welche unterschiedlichen Ausprägungen das letztendlich auf Israel hat. Wenn du das Buch Samuel noch nicht gelesen hast, dann bitte tu mir einen Gefallen. Lese es. Es ist nicht nur äußerst interessant, es ist besonders inspirierend, weil dort eine Charakterstudie zu lesen ist, auf die ich heute in meinem Vortrag drauf eingehen will. Und bevor wir jetzt einsteigen, die Kernüberschrift ist, oder das Kern-Takeaway ist, Gott missbilligt Stolz und Übermut, aber Gott belohnt Demut und Treue. Gut, gehen wir mal in die Charaktere ein. Ich fange mit dem Propheten Samuel an, aber auch nur kurz, weil die eigentlichen beiden Charaktere, die ich nachher miteinander spielen lassen möchte, sind Saul und David. Wer war Samuel? Samuel war letztendlich einer der letzten Richter über Israel, und du musst verstehen, Richter sind letztendlich nicht nur da gewesen, um Rechtsstreitigkeiten zu erledigen, sondern sie waren auch militärische Führer. Und Samuel letztendlich als Prophet und als Führer, der das Volk Israel anführte, zeichnete sich dadurch aus, dass er das Volk in eine Erneuerung und in eine Erweckung führte. Und zwar durch sein weises Vorbild, durch anhaltendes Gebet, durch den ständigen Aufruf zum Gehorsam Gottes und letztendlich auch durch begleitende Zeichen. Was können wir als Führungskräfte, als Leiter daraus erkennen und mitnehmen? Als ein Mann Gottes hat Samuel letztendlich durch seine Integrität und sein Vertrauen mit dem Herrn geführt. Samuel hat nie manipuliert. Samuel diente. Samuel hat auch keine Angst verbreitet, er verbreitete Hoffnung. Und Samuel hat stets an Gott geglaubt und er hat ihm vertraut. Auch wenn die Umstände nicht so aussahen, als wenn sie sich ja, zu einem Guten entwickeln würden. Aber Samuel hatte ganz, ganz starkes Gottvertrauen. Und letztendlich soll es uns lehren, wenn wir den Eindruck haben, dass unser ganzes Engagement vielleicht gerade nicht Früchte trägt, sei dir einfach bewusst, dass wir einem guten Gott dienen, und sei dir auch bewusst, dass dieser Gott letztendlich die komplette Kontrolle hat in der Situation, in der du dich befindest. Kommen wir nun zum zweiten Charakter, Saul. Wer war Saul? Bitte schlag einmal 1. Samuel Kapitel 8 auf, denn hier siehst du, dass die Israeliten letztendlich von Samuel fordern, einen neuen Herrscher, einen neuen König zu benennen. Und so wurde Saul der erste König Israels. Und wir lesen auch im 1. Samuel, Kapitel 10, Vers 1, das Folgende. Und Samuel nahm den Krug mit Öl und goss es auf sein Haupt, auf Sauls Haupt. Und er küsste ihn und sagte, so hat der Herr dich nun zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt. Saul war ein gesalbter Mann. Bitte schon einmal merken, weil wir gleich darauf regelmäßig zu sprechen kommen. Und wie wir in 1. Samuel 9, Vers 2 weiterlesen können, war Saul auch ein beeindruckender Mann. Er war ja auch der Wunsch des Volkes, die wollten unbedingt einen König, und er war auch definitiv ein geeigneter Kandidat, denn er war gut, gut aussehend, groß und stark. Also auf den ersten Blick würde man sagen, wow, welch ein König. Aber wir merken auch, wenn wir in der Geschichte weiterlesen, dass Saul auch jemand war, der lieber seinen eigenen Weg ging und nicht unbedingt den Weg, den Gott vorgesehen hatte. Und so kommt es zu einem Ereignis, und das lesen wir im 1. Samuel, Kapitel 13, Vers 8. Da befindet sich Saul im Krieg gegen die Philister. Und er hatte mit dem Propheten Samuel etwas vereinbart, dass Samuel bitte kommen möge, um ein Startsignal zu geben, ein sogenanntes Brandopfer. Und dieses Brandopfer sollte letztendlich das Signal sein, um in den Angriff auf die Philister überzugehen. Samuel kommt aber nicht zu der Zeit, die vereinbart worden ist. Und was macht Saul? Wartet er? Wartet er, wie vereinbart, auf den Propheten? Nein, er tut's nicht. Er bringt das Brandopfer selbst dar. Etwas, was nur dem Propheten vorgesehen war, was er hätte eigentlich gar nicht machen dürfen. Aber warum macht Saul das? Ich meine, er ist der gesalbte Mann. Warum wartet er nicht einfach ein wenig länger? Warum wartet er nicht ein wenig länger, bis Samuel da ist, um dieses Brandopfer zu machen? Weil wir lesen auch im 1. Samuel, dass der Prophet nur ganz wenig später wirklich auch kam. Die Antwort lesen wir im 1. Samuel, Kapitel 13, Vers 7. Denn hier heißt es, und das gesamte Volk, das ihm, also Saul, folgte, war voll Angst. Und in Vers 8 geht es weiter, und er wartete 7 Tage bis der von Samuel bestimmten Zeit. Aber Samuel kam nicht nach Gilgal. Und das Volk fing an, von ihm auseinanderzulaufen. Da sagte Saul: Bringt mir das Brandopfer und die Halsopfer her. Und er opferte das Brandopfer. In dieser Situation, und ich hoffe, ich spreche auch für euch, erkennen wir eindeutig, dass Saul selbst Angst hatte. Sein ganzes Volk folgte ihm nicht mehr. Die stoben auseinander. Und so hatte Saul letztendlich selber starke Angst, dass er die Schlacht gegen die Philister, dem Erzfeinden, letztendlich verlieren würde. Und die Folge seiner Angst war, dass er eine Handlung tat, die nicht rechtens war. Er brachte das Brandopfer selbst dar, etwas, was nur dem Propheten vorgesehen war. Jetzt frage ich euch alle, warum hat Saul, der Gesalbte, nicht auf Gott gehört? Warum war er nicht gehorsam? Warum wartete er nicht auf Samuel? Denn dieser, wie gesagt, ist ja kurz nachdem das Brandopfer fertig war, auch eingetroffen. Warum nicht? Es ist sehr einfach. Samuel war von seiner Angst schlichtweg übermannt. Und diese Angst, die ihn so übermannte, drückte sich letztendlich in Ungeduld aus, um die Situation in seinem Sinne zu manipulieren. Und nicht genug. Mit dem Eintreffen von Samuel, dem Propheten, versucht dann Saul auch noch, diesen zu manipulieren, indem er ihm ein schlechtes Gewissen einredet. Denn Samuel sagt zu Saul in Vers 11: Was hast du getan? Und Saul antwortete: Weil ich sah, dass das Volk vor mir auseinanderlief und du kamst nicht zur bestimmten Zeit, während die Philister sich schon bei Mischmasch versammelt hatten. Da dachte ich, jetzt werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht gesucht. Da wagte ich es und opferte das Brandopfer. Und, glaubt ihr, dass Samuel sich hat manipulieren lassen? Natürlich nicht. Der Prophet lässt sich nicht manipulieren oder lässt sich definitiv auch nicht die Schuld dieses fehlerhaften Handelns in die Schuhe schieben. Sondern er antwortet Saul in den Versen 13 und 14: Du hast töricht gehandelt. Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, nicht gehalten, das er dir geboten hat. Denn gerade jetzt hätte der Herr dein Königtum über Israel für immer bestätigt. Nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. Also ich weiß nicht, wie es euch gerade geht, aber ich würde mal sagen, eindeutiger geht das Feedback nicht. Was erkennen wir an Sauls Führungsstil? Wenn du von Angst und Unsicherheit übermannt bist, und zwar so sehr, dass diese Angst sich bereits auf andere überträgt, wenn du weder auf Gott hörst, noch ihm vertraust oder ihm fürchtest, was wiederum dazu führt, dass du Alleingänge ohne Gott machst. Und wenn du dann auch noch versuchst, andere zu manipulieren, dann verlierst du letztendlich in ganzer Linie. Angst ist kein guter Ratgeber, aber Gott ist es. Und wenn wir weiter im 1. Samuel lesen, dann erkennen wir auch, dass König Saul nicht von seinen Fehlern lernt. Denn er macht mit seinen Alleingängen einfach so weiter, als wenn nichts geschehen wäre. Und das lesen wir insbesondere im letzten Feldzug gegen die Amalekiter. Und zwar im 1. Samuel, Kapitel 15, Verse 8 bis 9, hat Saul eine ganz klare Anweisung von Gott bekommen. Und die hieß: Bitte verschone das Leben des König Agags nicht. Aber Saul widersetzt sich erneut. Er lernt nicht aus seinen Fehlern. Er macht wieder einen Alleingang ohne Gott. Und er verschont des Königs Leben und er behält letztendlich den besten Teil seiner Beute für sich. Saul ist erneut ungehorsam. Und wie wir ja erkennen können, hat Saul danach auch keine weitere Schlacht mehr gewonnen. Er verliert auf ganzer Linie. Und was ich persönlich ganz schlimm finde, ist, er als gesalbter Mann verliert den Zugang zu Gott. Welch spannende Charaktere. Kommen wir zum nächsten. Zu David. Wer war David? David war ein junger Hirte. Und wie wir auch später lesen können, diente er dem König Saul auch als Hofmusiker und als Offizier. Und er wurde letztendlich von Gott zum ersten großen König Israels erwählt. Du kennst sicherlich die Geschichte, wo David Goliath besiegt. Und das war letztendlich auch der Beginn von Davids Aufstieg zum Thron. Und David war letztendlich der König, der das Königtum in Israel letztendlich festigte. Für mich persönlich eine bessere Charakterisierung ist eher etwas, was wir im 1. Samuel Kapitel 13, Vers 14 lesen. Denn da heißt es, der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Welch fantastische Beschreibung. Und David war ein totaler Gegensatz zu Saul. Ich glaube, das kommt jetzt schon raus. Denn im Gegensatz zu Saul folgte David Gott und er wich nicht von Gottes Wegen ab. Woran erkennen wir das, dass er ein Mann Gottes war? Es gibt diese Gegebenheit in der Höhle bei En-Gedi und da sieht man ganz klar Davids Bundestreue. Denn was passiert in dieser Höhle? David, der ja gejagt wurde von Saul und Saul wollte ihn töten, er versteckt sich mit seinen Männern in dieser Höhle. Saul kommt hinein, total ungeschützt, ohne seine Männer, ohne Schutz. Und David hat ja wirklich jetzt die Gelegenheit, den Saul zu töten. Denn wie gesagt, der wollte ihn eigentlich töten und jagte ihn ja auch. Aber was passiert in dieser Höhle? David kann Saul nicht töten. Warum? Weil er ganz klar anerkennt, dass Saul der gesalbte Mann ist. Und deswegen respektierte er ihn. Und er verteidigte ihn sogar gegenüber seinen Männern. Weil man kann sich vorstellen, Davids Männer wollten jetzt den David überzeugen, dass er den Saul tötet. Aber auch da verwehrt er und sagt, nein, es ist der gesalbte Mann. Und das lesen wir letztendlich im 1. Samuel, Kapitel 24, 5-7, weil da verstehen wir eigentlich, wie sehr der Respekt oder wie groß der Respekt war von David gegenüber Saul. Und dass er letztendlich schon ein schlechtes Gewissen bekam, nur weil er vom Saul ein Stück von dessen Kleidung abgeschnitten hatte. Denn das hat David schon verstanden als Angriff. Lasst uns einmal kurz reinlesen. Bitte öffnet mal eure Bibel, 1. Samuel 24, Verse 5-7. Und hier in meiner Elberfelder kann man lesen, und David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von dem Oberkleid Sauls ab. Aber danach geschah es, da schlug dem David das Herz, weil er den Zipfel vom Oberkleid Saul abgeschnitten hatte. Und er sagte zu seinen Männern, das sei vor dem Herrn fern von mir, dass ich so etwas an meinem Herrn, dem Gesalbten des Herrn, tun sollte. Meine Hand an ihn zu legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wehrte seinen Männern mit diesen Worten und erlaubte ihnen nicht, sich an Saul zu vergreifen. Sehr beeindruckend, muss ich sagen, sehr beeindruckend. David verschont hier das Leben des Saul, obwohl er diesen töten will. Er weigert sich sogar und stellt sich vor seinen Männern. David hat großen Respekt vor dem Gesalbten. Und was für mich auch nochmal ganz interessant war, war zu erkennen, dass David auch keine Angst hatte vor seinen Männern. Weil die hätten ihm ja auch letztendlich die Volksschaft kündigen können. Nein, David hatte null Angst. Er hatte keine Angst. Und er hatte auch keine Angst gehabt, den Respekt seiner Männer zu verlieren. Ja, im Gegenteil. Er vertritt Gottes Werte und tritt schützend vor David ein. Was sehen wir da? Das Verhalten des Davids war gerecht. Was für ein Kontrast zu dem Verhalten von Saul, das wir vorher gehört haben. Und jetzt fragst du dich vielleicht, naja, das war ja jetzt eine Situation in dieser Höhle, da war David ja jetzt nicht wirklich im Bedrängnis. Wie ist denn David mit Situationen umgegangen, wo man in einer sogenannten Notsituation ist? Und auch da lesen wir etwas, und zwar im 1. Samuel Kapitel 30, Vers 6. Da lesen wir von einem Thema, und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Und wie reagiert David darauf in dieser Notlage? Das lesen wir in Vers 6. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Also ich muss mal eins sagen, David hatte sicherlich Angst. Wenn du König bist und dein Volk will dich steinigen, dann wirst du sicherlich Angst gehabt haben. Und wie reagierte dann David? Er suchte Schutz im Namen des Herrn. Wie beeindruckend. Und wenn wir mal kurz zusammenfassen, auf der einen Seite bestätigt ja Davids Demut ganz klar, dass er ein Mann von Gottes Herzen war. David vertraute Gott und versuchte ehrlich nach seinen Geboten zu leben. Ich würde mal sagen, das kann man sicherlich mit groß bezeichnen. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass David, wie jeder andere Mensch, nicht vollkommen war und sicherlich auch viele Sünden hatte. Aber selbst bei jeglicher Verfehlung zog es ihm zu Gott und er bat Gott um Führung, Hilfe und Vergebung. Davids Leben insgesamt ist letztendlich erfüllt von Triumph, aber auch von Versagen. David hatte geistliche Siege, wie beispielsweise in der Höhle von Engedi, über die wir gerade eben gesprochen haben, aber er hatte auch geistliche Niederlagen. Und das erkennen wir in dem Moment, wo er Ehebruch begeht mit Bathseba und letztendlich dann auch ihren Mann in den Tod schicken will. Nichtsdestotrotz, was erkennen wir denn jetzt aus Davids Führungsstil? Im Gegensatz zu Saul, der gar nicht auf Gott hörte, seinen eigenen Weg ging und mit Manipulation und Angst führte, was ja letztendlich auch dazu führte, dass er sein Königreich verlor, erkennen wir in David eher eine Führungsperson, die trotz ihrer Fehler ein Herz nach Gottes Willen hatte und durch den Glauben und auch durch seine Demut führte. Ja, und letztendlich sehen wir ja dann auch im 2. Samuel, dass er das Königreich Israels festigte und dass dieses Königreich letztendlich oder Tum letztendlich bestehen sollte. Fassen wir jetzt nochmal zusammen, was wir aus diesen beiden Charakteren erkennen können. Wir haben auf der einen Seite Saul und auf der anderen Seite David. Ich würde mal sagen, es ist hoffentlich klar rübergekommen, dass beide in einem starken Kontrast zueinander stehen. Auf der einen Seite haben wir Saul mit seinen Charakterschwächen wie Ungeduld und Missachtung der Regeln. Wir erkennen, dass das hervorgerufen war durch Angst, dass er letztendlich manipulierte. Er schien dieses Stilmittel sehr zu lieben. Und letztendlich führt das dazu, dass er seine Krone und sein Königtum verliert. Er hat auf ganzer Linie verloren. Auf der anderen Seite sehen wir David als absolutes Beispiel für Geduld und Vertrauen in Gottes Plan. Er war der demütige Hirtenjunge, der auf Gott vertraute und wegen seines guten Charakters von Gott geführt und gesegnet worden war. David war alles andere als vollkommen, das wissen wir auch. Aber er erkennt jedes Mal seine Sünden und ist von Herzen bereit, Gott um Vergebung zu beten und zu bitten. Und wie wir ja wissen, dienen wir einem guten Gott und Gott vergibt dem Sünder, dem es mit seiner Schuldbekenntnis wirklich ernst gemeint ist. So, wir haben diese beiden Charaktere. Und wie ich am Anfang sagte, die Überschrift des ersten Buchs Samuel kann man wie folgt beschreiben: Gott missbilligt Stolz und Übermut, aber er belohnt Demut und Treue. Jetzt sagst du vielleicht, ja, das habe ich verstanden, aber weißt du, ich bin selber im Job, denkst du vielleicht gerade, oder vielleicht bin ich noch im Studium und da braucht man auch mal schnell sichtbare Erfolge, da habe ich keine Zeit, geduldig zu sein, da muss es auch mal zack, zack gehen und dann ist es auch egal, ob ich mal Grenzen überschreite oder auch mal Gottes Wille nicht folge. Ich meine, natürlich müssen wir im Beruf und auch im Studium Resultate erzielen. Das ist mir schon vollkommen klar. Aber dafür sollten wir bitte keine Kompromisse im Umgang mit Menschen machen. Und als Führungskraft, um das ganz klar zu sagen, sind wir nicht dazu da, die großen Helden zu sein oder die großen Macher, sondern wir sind eher dazu da, ein werteorientiertes Arbeitsklima zu schaffen, ein Klima der Begegnung, und ein Klima, wo alle ihr volles Potenzial entfalten können. Ein Klima, das von Respekt geprägt ist und wo jeder ermutigt und befähigt wird, auf eigene Weise seine gesetzten Ziele zu erreichen, ohne dabei Gottes Gebote und dessen gesetzten Grenzen zu überschreiten. Aber glaube mir, wenn Manipulation und Angst in ein solches Klima eintreten, dann wird dieses Klima ganz schnell zerstört. Ich weiß nicht, ob du schon mal in einer Situation warst, am Arbeitsplatz oder vielleicht im Studium oder an der Universität, wo deine Führungskraft, dein Chef, die Chefin, der Professor, die Professorin oder vielleicht sogar der Lehrer oder die Lehrerin Angst und Manipulation angewandt haben, um bestimmte Leistungen und Verhaltensweisen von dir zu erzielen oder auch zu erhalten. Falls du noch nie in einer Situation warst, dann lass mich mal folgende Situation aufmalen, damit du verstehst, was eigentlich in dieser Power Relationship, in diesem Machtverhalten eigentlich passiert. Wenn jemand, der offensichtlich in einer Situation dir übergeordnet ist, und diese Person führt mit Angst und Manipulation, damit du Dinge machst, die du eigentlich gar nicht willst oder vielleicht auch schlichtweg nicht kannst, dann führt das letztendlich dazu, dass du diesem Druck ausgesetzt bist. Es führt dazu, dass du Furcht hast, es führt dazu, dass du gegebenenfalls Dinge machen musst, die du nicht willst und dass du letztendlich nur weglaufen willst. Und das führt auch dazu, dass du die Person, die das mit dir tut, als reine Bedrohung ansiehst. Und ich möchte mal ein ganz profanes Beispiel bringen von etwas, was mir persönlich passiert ist. Und zwar war das zu meiner Schulzeit. Ich war im Abitur und hatte eine Lehrerin, die sicherlich mit sehr guter Intention uns versucht hat, die Mathematik weiterzubringen und näher zu bringen. Und diese Lehrerin, wie gesagt, das war Abiturklasse, 13. Jahr, das ist sozusagen auch wichtig, wie es danach weitergeht mit einem, ging regelmäßig durch die Reihen und schaute über die Schultern bei uns und fragte, und, wie sieht's aus? Und realisierte dann natürlich, dass man da saß und bestimmte Aufgaben nicht machen konnte. Und dann fragte sie immer so, wieso kannst du die Aufgabe nicht lösen? Ich kann es nicht. Aha, wieso nicht? Dann hat man versucht, das zu erläutern und sie wiederholte dann letztendlich das, was sie schon in der vorherigen Stunde uns beigebracht hatte, aber dann hatte es immer noch nicht Klick gemacht. Und man saß verzweifelt so vor seinem Blatt und sie stand immer noch links hinter dir und schaute über deine Schulter und schaute dich dann an und sagte, und wenn ich dir jetzt eine 6 gebe, kannst du dann die Aufgabe lösen. Natürlich nicht, ich konnte es auch nicht, als ich eine 6 bekommen habe. Also von daher, was bedeutet das letztendlich? Du bist in dieser Situation jemanden ausgeliefert, der eindeutig Macht ausüben kann, weil mir war ja wichtig, dass ich auch mein Abitur entsprechend abschließe. Aber was das auch dazu geführt hat, ist, dass ich meine Lehrerin als absolute Bedrohung angesehen habe. Und diese Furcht, die sie ausübte auf meine Person, hat letztendlich durch dieses Abhängigkeitsgefühl zu einer wahnsinnigen innerlichen Angst geführt, dass ich letztendlich mit einer schlechten Note abschließe oder gegebenenfalls das Abitur überhaupt nicht schaffe. Nur die Frage ist ja, in dem Alter gab es ja noch eine Möglichkeit, zu deinen Eltern zu gehen. Es gab auch eine Möglichkeit zu flüchten, ne? Also, dass du rausgehst und sagst, okay, ich gehe jetzt zu meinen Eltern und lege dort meine Sorgen nieder und in der Hoffnung, dass die Eltern einem Schutz geben. Jetzt bin ich aber nicht mehr im Abitur und der Großteil von euch wahrscheinlich auch nicht. Die Frage ist, wie geht man denn dann mit so einer Situation um, wenn du in einer Machtposition bist, in einer Power Relationship und jemand übt Druck auf dich aus und du denkst einfach nur, ich will wegrennen und da sind keine Eltern mehr. Dann bleibt eigentlich nur eins, such den Schutz bei Jesus Christus, unserem Retter. Denn sonst läufst du Gefahr, diesem Druck, der da auf dich ausgeübt wird, schlichtweg zu erliegen. Du läufst Gefahr, dass du zornig wirst innerlich, dass du wütend wirst, dass du aggressiv wirst, dass dein Herz sich verdunkelt. Du läufst Gefahr, ein Verhalten an den Tag zu legen, wo jegliche Grundsätze deines Glaubens über Bord geworfen werden. Du stehst nämlich wortwörtlich mit dem Rücken an der Wand. Und das ist keine gute Situation. Aber es ist genau der Moment, wo du zum Herrn beten solltest. Es ist der Moment, wo du dich verhalten solltest wie Samuel, der uns ja beigebracht hat. Und wir erinnern uns an das, was ich am Anfang gesagt habe. Auch wenn Samuel Momente hatte, wo er dachte, das geht nicht gut aus, er hatte einen unerschütterlichen Glauben an Gott. weil er wusste, dass wir einem guten Gott dienen, der ja letztendlich die Lage voll unter Kontrolle hat. Und lass mich bitte noch eine Sache klarstellen, die mir sehr am Herzen ist. Wenn solch ein Klima der Angst herrscht, egal wo du bist, dann zerstört dieses Klima jegliches Vertrauen und erstickt jegliche Leistungsbereitschaft, auch auf lange Sicht. Und wollen wir jetzt als Leiter nicht nur kurzfristigen, sondern auch langfristigen Erfolg haben, denn dafür treten wir ja auch letztendlich an, dann sollten wir ein Klima schaffen ohne Angst und Manipulation. Denn so wie wir andere oder so wie wir selbst geführt werden wollen, so lasst uns auch bitte auch andere führen und leiten. Denn wir sollten doch letztendlich als Führungskräfte und als Leiter verinnerlicht haben, dass das Fundament unseres Glaubens nicht menschliche Macht ist, sondern Gottes Gerechtigkeit, Gnade und Erlösung. Danke für dein heutiges Interesse an dem Thema Kein Schläger, Leiten ohne Manipulation und Angst. Bitte nimm die folgenden Themen einfach nochmal für dich mit. Wenn Jesus Leiter in den Dienst bestellt, dann schaut er nicht auf deine Gaben, er schaut auf deinen Charakter. Zweitens, um dich für diesen Dienst zu qualifizieren, sei in der Frucht deines Geistes. Lebe, Liebe, Freude, Friede, Langmut, alles, was wir besprochen haben. Wenn du in einer Leitungsfunktion dich befindest, dann denke stets daran, Gott missbilligt Stolz und Übermut, aber er belohnt Demut und Treue. Sei kein Saul, sei ein David. Und falls du dich in einem Klima befinden solltest, wo man mit Manipulation und Angst als Stilmittel leitet und du das Gefühl hast, dieser Druck erschlägt dich, dann vergiss bitte nie, der wahre Herr ist stets Gott allein. Danke fürs Zuhören und ich freue mich, euch alle bald wiederzusehen, weil wir sind noch lange nicht fertig mit unserer International Bible Reihe zum Thema Leiten und Charakter. Aber bis dahin wünsche ich euch allen ein gesegnetes Wochenende und alles Gute. Bis bald.